Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
So, guten Abend am ungewohnten Dienstag. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet. Wir haben ein Wochenende der Ausrutscher hinter uns. Bayern und der BVB haben beide nur unentschieden gegen Teams im Abstiegskampf der Bundesliga gespielt. Und auch Benfica Lissabon musste eine späte Niederlage einstecken. In der 90. plus 4 hat man da den Gegentreffer hinnehmen müssen. Und Porto ist jetzt nur noch 4 Punkte weg. Also das wird nochmal richtig spannend in der Liga Portugal. Mats, wir haben heute lange auf uns warten lassen. Sollen wir direkt reinstarten?
Sollten wir tun, und ich hoffe, dass wir nicht so unkonzentriert sind wie einige Teams am Wochenende.
Das hoffe ich auch. Wir starten in
La Liga.
Und da entscheidet Bilbao das Baskenderby für sich mit einem Doppelpack von Iñaki Williams. San Sebastian hat da viel mit Ballverlusten zu kämpfen. Ganze 125 Mal hat man in dem Spiel den Ball verloren. Defensiv konnte Athletik dagegen überzeugen, 18 Blocks konnte man zustande bringen. Und Mats, jetzt habe ich eine wichtige Frage. Seit wie vielen Spielen mit Halbzeitführung ist Bilbao denn ungeschlagen?
Oh, das werden wahrscheinlich einige sein. Ich würde sagen 20.
Es sind ganze 30 Stück. Man konnte nach Halbzeitführung 25 Mal gewinnen und 5 Unentschieden einheimsen.
Boah, Wahnsinn. Ja, schon eine echt beeindruckende Serie. Und auch hier in dem Spiel ja wieder eigentlich ein recht enges Spiel gewesen. Kaum Chancen auf beiden Seiten. Das Zentrum sehr, sehr stark verdichtet. Generell Bilbao ja viel über die Flügel gekommen. Gerade auch mit den beiden Williams-Brüdern. Der eine links, der andere rechts. Auf der anderen Seite Real Sociedad, die eigentlich vorne mit Oyarzabal und Kubo so ein bisschen auf verlorenem Posten waren. Die beiden hatten sehr wenig Spielbindung. Und ganz, ja, generell fehlte da so ein bisschen die finale Idee, aber trotzdem eine ganz starke Saison von Real Sociedad, aber auch von Bilbao, die wirklich ja sehr gut dabei sind, einmal mehr mit ihrer ganz besonderen Transferpolitik.
Ja, definitiv. Wir gehen ein Spiel weiter. Sevilla schlägt Valencia mit 0:2 und setzt sich damit im Tabellenkeller weiter ab. Valencia wird dagegen weiter in die Krise gestürzt, hatte aber eigentlich mehr vom Spiel, ganze 150 Pässe mehr als Sevilla. Allerdings konnten die Gäste mit 10 Interceptions und Lufthoheit aufwarten, und das hat dann letztendlich auch den Sieg gebracht.
Ja, also Sevilla tatsächlich recht effizient gewesen. 2 Tore gemacht bei 0,36 Expected Goals, also ein ganz, ganz niedriger Wert, kaum wirklich Hochkaräte erspielt. Und generell ging er extrem viel über diese rechte Seite aus Jesus Navas und Lucas Ocampos, die da mächtig Wirbel fabriziert haben gegen Toni Lato und José Gaya. Also gerade Ocampos da in permanenter Unruheherd über 20 Zweikämpfe geführt. Ja, und bei Valencia einmal mehr eine Disziplinlosigkeit, die wieder mal eine rote Karte mit sich gezogen hat. Die erfahrene Mannschaft aus Sevilla im Endeffekt dann siegreich. Für mich auch das etwas ja komplettere Team zweier Mannschaften, die überhaupt nicht da stehen, wo sie sich eigentlich, glaube ich, selbst sehen. Ja, und für Valencia wird es weiterhin ganz, ganz eng im Tabellenkeller. Und man muss sich hier wirklich jetzt mit dem Schlimmsten rechnen, muss man wirklich leider so sagen, obwohl da wirklich auch einige Spieler dabei sind, wie so ein Yunus Musa, die aus meiner Sicht auch eher zu einem Spitzenteam zählen, als jetzt unbedingt zu einem La Liga Abstiegskandidaten.
Ja, das sieht im Moment gar nicht gut aus. Barcelona konnte gegen Getafe nicht gewinnen und auch nur 0:0 spielen. Das ist jetzt das dritte Spiel ohne eigenen Treffer für die Katalanen. Statistisch war Barca deutlich überlegen, aber eigentlich zu unkreativ im Aufbau, oder?
Vollkommen, vollkommen. Also im Aufbauspiel fast alles über rechts gespielt, wo man wirklich versucht hat, das Feld komplett zu überladen, dort immer wieder Passkombinationen aufzuziehen, um danach schnell auf die linke Seite zu verlagern. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also gerade diese Freiräume für Alba, für Baldé auf der linken Seite sind nicht aufgegangen. Mit diesem Schachzug ist man ja nicht gut gefahren. Ja, und Getafe immer wieder typischerweise in ihrem 5-3-2-System sehr tief gestanden und sehr viel im Raum verteidigt. Und ich glaube, das ist auch so das, was jetzt viele Mannschaften gerade spielen gegen Barca, dass man gar nicht so sehr mannorientiert verteidigt, sondern sich ja generell immer sehr viel verschiebt, auch mit der letzten Kette nach links, nach rechts. Und damit ja schafft man es, Barca relativ weit weg vom eigenen Tor zu halten. Dennoch gerade diese 1,5 Expected Goals von Barca hätten eigentlich schon einen Treffer nach sich ziehen müssen. Also hier ist man momentan auch nicht allzu effizient.
Das stimmt. Und von den drei Spielen ohne eigenen Treffer gehen wir weiter in die
Premier League.
Und da haben wir auch eine Serie von drei Niederlagen am Stück. Es läuft nicht für Frank Lampard. Brighton konnte gegen Chelsea den Rückstand an der Stamford Bridge drehen. Die Blues hatten 6 Wechsel in der Startelf. Unter anderem durften Pulisic und Mudrik diesmal ran. Hat auch nicht viel gebracht. Brighton schoss ganze 18 Mal mehr aufs Tor als Chelsea, spielte 100 Pässe mehr und hatte außerdem noch die bessere Zweikampfquote. Eine weitere verdiente Niederlage für Chelsea, Mats?
Ja, vollkommen. Also wirklich eine absolute Sternstunde von De Zerbi und Brighton an der Stamford Bridge. Generell Chelsea ja unglaublich ungefährlich. Also die Überleitung war schon sehr passend von dir gewählt, Jan. Nur 4 Teams sind in der aktuellen Premier League-Saison ungefährlicher auf 90 Minuten gerechnet als Chelsea. Das ist wirklich ein alarmierender Wert für ein Team, das sich eigentlich als Top-Team erwähnt. Ja, wieder mal einige Spieler positionsfremd im Einsatz gewesen. Chalobah, Rechtsverteidiger, Gallagher, zentrales offensives Mittelfeld, Sterling als falsche 9, hat jeweils nicht allzu gut zu den Spielertypen gepasst. Und ja, diese Niederlage ist mehr als verdient. 5:0 Großchancen für Brighton. Moises Caicedo und Solly March mit einer überragenden Leistung. Die Schlüsselspieler nicht nur in diesem Spiel, sondern auch generell in der Saison. Und also wirklich ein knappes Ergebnis, das aber eigentlich deutlich üppiger hätte ausfallen können.
Ja, und eng ging es auch beim anderen Londoner Club zu, der im Moment noch Spitzenreiter ist. Die Gunners haben nach 10 Minuten bereits mit 0:2 geführt. Gabriel Jesus und Ødegaard waren da die Torschützen. Benrahma blieb dann in der 35. Minute vom Punkt aus eiskalt und verkürzte. Kurz nach der Pause gab es dann einen Elfmeter für Arsenal und Saka hat den aber deutlich am Tor vorbeigesetzt. Es folgte dann der Ausgleichstreffer von Bowen. Und der Abstand auf Manchester City schmilzt damit jetzt gehörig und am 26. April steht das Spitzenspiel in der Premier League an.
So ist es. Der Showdown naht und ich habe es ja auch schon hier im Podcast schon einige Male erwähnt. Da kommen noch einige richtig harte Brocken jetzt auf Arsenal zu. Nacheinander ja Manchester City, danach das Stadtderby gegen Chelsea und auch Newcastle ist nicht zu unterschätzen. Also das werden nochmal ganz schwierige Aufgaben. Ich gehe weiterhin mit Manchester City als Premier League-Sieger. Quirin ist der andere Meinung. Mal schauen. Wir können das ja gerne mal als Frage aufnehmen für euch da draußen. Stimmt doch gerne mal ab oder schreibt mal in die Kommentare hier bei Spotify, wen ihr denn im Titelrennen vorne seht. Ja, zu diesem Spiel generell. West Ham für mich auch ein Team, das unterbewertet ist. Die haben eigentlich eine sehr starke Kaderqualität, gerade auch im zentralen Mittelfeld mit Declan Rice, Thomas Soucek, Lucas Paqueta, nominell ja für mich zählen die zu den Top 6 in England. Generell ganz wenig Ballbesitz, haben ja ihren Kader auch im Sommer umgestaltet, trotzdem nicht wirklich dominanter geworden, aber jetzt in diesem Spiel jetzt mal ganz gut gepasst, trotzdem mehr Schüsse, mehr Ecken produziert als Arsenal, dennoch Arsenal die besseren Chancen. Ja, also so im Endeffekt ein ja recht munteres Spiel für den neutralen Zuschauer, mehr als spannend und für Arsenal natürlich mehr als ungünstig vom Zeitpunkt her, dass man hier jetzt 2 Punkte hat liegen lassen.
Absolut. Und damit gehen wir weiter zu einem anderen Spitzenspiel und zwar in der
Ligue 1.
Wiederholungstäter PSG taucht wieder in unserem Podcast auf mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel über Lens. Der Knackpunkt war bei dem Spiel wohl die 18. Minute, als Lens eine große Chance liegen lässt, als Marquinhos den Ball am Strafraum verliert. Hakimi setzt dann im Anschluss zum Konter an und Abdul Samed stoppt ihn mit einem rüden Foul, hat dann die rote Karte bekommen. In der Folge haben Mbappé, Vitinha und Messi dann für den 3:0 Pausenstand gesorgt. Mbappé damit jetzt neuer PSG-interner Liga-Rekordtorschütze und hat damit Edinson Cavani abgelöst. Ein Handelfmeter für Lens konnte Frankowski dann noch sicher verwandeln. Auch stark gekämpft am Ende, aber mehr als der Anschlusstreffer war da wohl nicht mehr drin, oder?
Nee, das lag vor allem ja an der frühen roten Karte, die du gerade schon angesprochen hast. Also das Spiel dann schon in der ersten Hälfte entschieden. Generell aber Paris mit seiner Aufstellung schon Respekt gehabt vor den temporeichen Gästen. 3 Innenverteidiger aufgestellt, das Tempodefizit gerade von Ramos und von Danilo Pereira spielte anders als im Hinspiel, wo man ja wirklich komplett ins offene Messer gelaufen ist, keine große Rolle. Und ja, neben Messi und Mbappé vor allem Vitinha, der eine ganz starke Leistung gezeigt hat, an 2 Toren direkt beteiligt, im Mittelfeld komplett die Fäden gezogen, wahnsinnig hohe Passgenauigkeit, sehr viele Vertikalpässe auch dabei. Und aus meiner Sicht inzwischen auch schon an Marco Verratti vorbeigezogen, der immer ja jetzt schon seit einigen Jahren ja sehr hoch gejubelt wird, mit seiner Ruhe am Ball auch durchaus überzeugen kann. Aber für mich Vitinha jetzt schon auf einem ähnlichen Level und halt nochmal eine ganze Spur dynamischer. Also hier deutet sich für mich auch schon ein Generationswechsel an im zentralen Mittelfeld von Paris Saint-Germain.
Das klingt echt spannend. Damit gehen wir weiter in die
Serie A.
Da hatten wir ein schlechtes Wochenende für die Top-Teams, ausgenommen da die beiden Teams aus Rom, die beide einen Sieg einheimsen konnten. Wir wollen euch einen schnellen Blick über die vier Partien geben mit den weiteren Top-Teams. Bologna und Milan trennen sich 1:1, ein ganz frühes Tor von Sansone in der ersten Minute, gleich Pobega vor der Pause da aus. Mats, was hast du zu dem Spiel zu sagen?
Ja, bei Milan diverse Spieler ja fürs Champions League Viertelfinale geschont worden, gerade das zentrale Mittelfeld, Franks und Pobega, ja, schon teils überfordert gewesen, haben echt große Probleme gehabt, den Ball zurückzuerobern. Bologna mit vielen Zentrumsangriffen und insofern eine Punkteteilung.
Eine Punkteteilung haben wir auch bei Napoli gegen Hellas gesehen. Kein Tor gefallen. Der Abstiegskandidat kann sich da zu Recht über einen unerwarteten Punkt freuen, oder?
Ja, ultra viel Ballbesitz für Napoli, 80%, aber keiner der Durchschlagskraft. Auch hier Quiccia und Osimhen, die schmerzlich vermisst wurden. Ja, und auf der anderen Seite Isak Kien mit einem überragenden Spiel. Schwedischer Innenverteidiger, fast alle Zweikämpfe gewonnen. Ein richtiger Fels in der Brandung. Und ja, Napoli kann sich diesen Patzer auch locker erlauben, ist weiterhin ja weit vorne. Und auch hier natürlich das Champions League Viertelfinale schon im Hinterkopf.
Ja, und Patzer sich nicht erlauben durfte eigentlich Juventus Turin, die am Wochenende gegen Sassuolo 1:0 verloren haben. De Frel hat da eine unfreiwillige Vorlage von Fagioli zum Siegtreffer genutzt.
So ist es. Bei Juve das größte Problem in dem Spiel, Vlahovic und Milik, die einfach überhaupt nicht miteinander harmonieren im Sturm. Da fehlt ein Verbindungsspieler, der gerade das Mittelfeld mit dem Angriff ja vereint. Kostic weiterhin nicht so die Triebfeder, die man sich eigentlich erhofft hatte, gerade mit seinen Flanken bei zwei großgewachsenen, kopfballstarken Stürmern, ja eigentlich derjenige, auf den es ankommt. Also generell bei Juve die Chancenkreation als großes, großes Problem, viel zu wenige Ideen in Ballbesitz.
Und dann haben wir als letztes Spiel aus der Serie A noch Inter Mailand gegen Monza, wo Monza mit 1:0 gewinnen konnte. Torschütze war da der Ex-Bremer und Darmstädter Luca Caldirola, der einen sehenswerten Kopfballtreffer gemacht hat und sein Team zum Auswärtssieg geführt hat.
So ist es. Und bei Inter erneut Chancenwucher. Wir haben es ja schon des Öfteren gehabt im Podcast. Mal wieder Feld überlegen. 25 Abschlüsse gehabt. Keiner davon ist im Tor gelandet. Gerade auch im Zentralmittelfeld. Çalhanoğlu und Brozovic überhaupt nicht in Form. Und bei Inter natürlich die Hoffnung aufs Halbfinale jetzt sehr groß. Haben ja souverän auswärts in Lissabon gewonnen. Also da läuft's in der Liga doch mit einigen, ja, doch sehr, ja, schlimmen Auftritten, muss man sagen, was so die Chancenverwertung anbelangt. Und da wackelt Inzaghi schon auch ein bisschen. Wie gesagt, Champions League rettet ihn momentan.
Wir werfen damit noch einen Blick auf den
Rest der Welt.
Und da hatten wir das Derby zwischen Rapid Wien und Austria Wien, was spektakulär 3:3 endete. Die Anhänger erlebten da ein wirkliches Wechselbad der Gefühle, vor allem in Halbzeit 1. Erst war da Rapid vorne, dann in 4 Minuten hat Austria das Spiel gedreht und vor der Pause dann doch wieder den Ausgleich hinnehmen müssen. Ab der 47. Minute war Rapid nach einem groben Foul von Kasius dann da in Unterzahl. In der 86. Minute bekommt aber auch Tabakovic kurz nach dem erneuten Ausgleich zum 3:3 auf der anderen Seite eine gelb-rote Karte, sodass beide Teams mit 10 Spielern das Spiel beenden müssen. Die Wiener Clubs trennen sich am Ende 3:3. Ein richtiges Spektakel in der Meisterrunde.
Total. Richtig rassiges Derby. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich erst nächste Woche in Wien bin und nicht jetzt schon dort bei dem Spiel gewesen bin. Werde mir nächstes Wochenende die Austria auch live anschauen, die generell auch mehr Spielanteile hatte vom Spiel, auch die erheblich bessere Passquote. Rapid ganz untypisch, nur mit 68% angekommenen Pässen in den Zweikämpfen, auch total unterlegen gewesen, also da die Auswärtsmannschaft schon deutlich spielbestimmender. Dominik Fitz, Schlüsselspieler, gerade bei den Violetten, auch hier nochmal der Verweis zu unserem Podcast, als wir uns mit der österreichischen Bundesliga beschäftigt haben, auch da schon stark mit dabei gewesen, in dem Spiel mit 7 Torschussvorlagen, 2 kreierten Großchancen und 2 Vorlagen, absoluter Man of the Match, trotz des Unentschiedens. Ansonsten noch Matthias Braunöder im zentralen Mittelfeld mit 21 Jahren, auch eine ganz reife Leistung, fast alle seiner Zweikämpfe gewonnen, ganz entscheidend gewesen für diese Feldüberlegenheit. Ja, und bei den Rapidlern, vor allem Jonas Auer, finde ich da sehr spannend. Linksverteidiger, 6 Tacklings gehabt in dem Spiel. Auch da sehr viele Zweikämpfe gewonnen, eine Großchance kreiert, der war auffällig. Und beide Teams im Endeffekt aber mit dieser Punkteteilung nicht wahnsinnig glücklich. Bringt beide nicht wirklich vorwärts, beide mit Rückstand auf die ersten 3 Plätze. Mal schauen, was da noch geht für die beiden Wiener Clubs.
Ja, ein Tor mehr, fiel sogar noch im Spiel der belgischen Liga. Genk schlägt Anderlecht damit 5:2, ist damit halt weiterhin Tabellenführer. Joseph Painzel, da Spieler des Spiels, 2 Tore, 1 Vorlage. Der 1,69 große Ghana spielt auf dem rechten Flügel und hat jetzt schon 14 Tore und 13 Vorlagen in dieser Saison machen können.
Ja, ganz, ganz stark. Also generell diese vordere Offensivreihe mit Painsil, mit Bilal El-Kanous zentral und mit Mike Trezor auf dem linken Flügel, wahnsinnig spielstark, quirlig, immer am Rotieren, haben, ja, es ist überhaupt nicht möglich, da eine Zuordnung zu treffen. Insofern Genk mit der nächsten Sternstunde. Und für mich ist das ganz eng mit dem Trainer verknüpft, nämlich mit Wouter Franken, den wir hier auch, glaube ich, schon mal erwähnt haben. 44-jähriger Belgier, der zuvor in Mechelen schon ganz starke Arbeit geleistet hat. 1,7 Punkte im Schnitt geholt, jetzt in Genk sogar 2,2. Ganz, ganz stark unterwegs. Ja, und auf der anderen Seite Anderlecht im Europapokal zwar mit sehr guten Chancen nochmal eine Runde weiterzukommen, in der Liga aber nur Mittelmaß. Jetzt schon die 13. Niederlage in der aktuellen Saison. Da geht wenig zusammen und man hat hier auch dieses Spiel im Endeffekt recht klar und verdient auch verloren. Auch da bei den Großchancen mal wieder diese Kreativität auf der Seite von Genk nicht zu stoppen gewesen. 4:1 Großchancen kreiert, insofern ein verdienter Erfolg.
Damit kommen wir zu unserem
Team der Woche.
Und das ist Aston Villa mit einem Sieg über Newcastle United, der mit 3:0 sogar recht deutlich ausfiel. Villa schnuppert aktuell sogar an den internationalen Plätzen und hat nur noch 3 Punkte Rückstand auf die Spurs.
Die haben momentan auch einen richtigen Lauf. Also der 7. Sieg aus den letzten 8 Spielen. Ollie Watkins mit seinem Doppelpack gegen die ansonsten ja wirklich sehr stabile Defensive der Magpies, muss man ja auch sagen. Mit Newcastle ja auch kein Fallobst unterwegs gewesen am letzten Wochenende. Seit dem Jahreswechsel jetzt schon mit 11 Treffern. Also Ollie Watkins auf jeden Fall mal rauf auf die Watchlist, wird jetzt ja auch schon von einigen hochgejubelt, völlig zu Recht, und entwickelt sich aus meiner Sicht auch zu einem immer kompletteren Angreifer mit seiner Dribbelstärke, trotzdem auch in der Lage, Bälle festzumachen. Etwas, was ihm in seinen ersten Premier League-Jahren noch etwas gefehlt hat, als er aus Brentford gekommen ist. Erfolgsfaktor Unai Emery natürlich auch nicht zu unterschätzen und dazu Jacob Ramsey auch schon in unserer Saisonprognose, also vor Start der aktuellen Saison in der Premier League, im Podcast unser Player to Watch gewesen. Auch er wieder mit einer sehr ansprechenden Leistung, auch kaum zu bändeln, auf der linken Flügelspur jetzt unterwegs gewesen, zieht immer wieder rein ins Zentrum, kreiert Chancen. So einen Spieler bräuchte übrigens Juventus Turin, sei da mal kurz gesagt. Also vielleicht mal zu Aston Villa rüberschauen, ein paar Millionen auf den Tisch legen, das kann auf jeden Fall etwas sein.
Ja, und der Nachfolgestürmer steht ja vielleicht schon in den Startlöchern. Unser
Spieler der Woche
ist Cameron Archer, ausgeliehen von eben Aston Villa an Middlesbrough. 21 Jahre alt ist der Stürmer, 10 Millionen Marktwert hat er schon aufzuweisen. In der Rückrunde hat er 8 Tore und 6 Vorlagen in 16 Championship-Partien hinlegen können und alleine am Wochenende beim 5:1 über Norwich konnte er 2 Tore und 2 Assists beisteuern.
Ja, finde ich schon wirklich eine beeindruckende Bilanz. Ist sehr gerne auch so in diesem linken Halbraum unterwegs, kreiert von dort auch Chancen, 1,3 Torschussvorlagen für einen Stürmer, auch ein sehr, sehr guter Wert, mannschaftsdienlich unterwegs und dazu, ja, beidfüßig stark, enorme Strafraumpräsenz, also fast 6 Ballaktionen im Strafraum, absoluter Topwert. Der ist wirklich wahnsinnig spannend, könnte, wie du schon gesagt hast, nächste Saison Ollie Watkins beim Abgang ersetzen. Ihr habt ihn hier vielleicht schon zuerst gehört, aber auf jeden Fall recht früh schon mitbekommen, dass das einer sein kann, auf den wir in der nächsten Premier League Saison mal ganz genau schauen sollten. Also Cameron Archer bei euch mal dringend auf die Watchlist drauf.
Wunderbar, und damit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Wir wünschen euch einen schönen Champions League Abend und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.